Deutschlandfunk, Kultur heute.
In der Festspielsaison berichten wir auch heute wieder aus Salzburg, wo die Regisseurin Karin Henkel einen Film nach Michael Haneke für die Bühne adaptiert hat. Wir schauen aber auch ins eher kleine Bad Hofgastein, wo gestern der einstige Heldentenor Placido Domingo ein Konzert gab. Und der niederländische Schriftsteller Cees Noteboom wird heute 90 Jahre alt. Wir gratulieren. Am Mikrofon ist Anja Reinhardt. Herzlich willkommen.
Bei mir sind die Erzähler immer unsichere Erzähler. Wenn ich anfange, ihre Worte aufzuschreiben, weiß ich nie, wohin sie führen werden. In einem starren Text soll es zu einer Bewegung von kleinen Details kommen. Das bedeutet nämlich für mich Handlung, wenn es auf feinstem Niveau Veränderungen der dargestellten Wirklichkeit gibt.
So formulierte der Schriftsteller David al-Bahari vor einigen Jahren seinen Zugang zum Schreiben. Al-Bahari, 1948 im Kosovo geboren und in einem Belgrader Vorort aufgewachsen, war Zeitzeuge vieler tiefgreifender Veränderungen auf dem Balkan, Jugoslawien unter Tito oder die Kriege in den 90er Jahren. Aus dem belagerten Sarajevo half er, Mitglieder der jüdischen Gemeinde zu evakuieren. Er selbst ging 1994 nach Kanada, kehrte aber immer wieder in seine Heimat zurück. Für al-Bahari resultierte aus all dem vor allem die Erkenntnis, dass nichts sicher ist. Gestern ist David al-Bahari im Alter von 75 Jahren an den Folgen seiner Parkinson-Erkrankung gestorben. Über seine Literatur und sein Wirken konnte ich mit der Literaturkritikerin Cornelia Zetsche sprechen, die ich gefragt habe, was für al-Bahari, der in seinem Roman Mutterland schrieb, das Leben ohne Ort ist ein bloßes Umherflattern, was für ihn eigentlich Heimat war.
Ja, was ist Heimat für einen Serben mit bosnischer Mutter, der, wie Sie sagten, im Kosovo geboren ist, für einen Juden in Belgrad, für einen Europäer in Kanada, der im kalten Calgary über Simun schrieb, das jüdische Viertel von Belgrad, dessen Land zerfiel, aus den Fugen geriet und der wusste, was Heimat und Identitäts- und Sprachverlust hieß. Und so hat er die Suche nach Identität eigentlich zu seinem Lebensthema gemacht. Auch Verlust und Exil, Erinnerung, Erlösung. Er war auch einer, der mit Rollen und mit Identitäten spielte. In einem Interview sagte er mir mal, ich bin nicht sicher, wer da zu Ihnen spricht, ich oder ein anderer. Also die Gespräche waren immer von vergnüglichem Ernst und immer geprägt von der Unsicherheit, die Sie in der Moderation schon ansprachen. Und ich denke, für einen Schriftsteller zwischen Traum und Wirklichkeit, Realität und Irrealem, der diese Entwurzelung kannte, da kann eigentlich nur die Literatur Heimat sein.
Ich hatte es vorhin schon mal erwähnt, David al-Bahari hat im Krieg geholfen, jüdische Gemeindemitglieder zu evakuieren. Nun war das ohnehin ein Ort, der belastet war, weil auch im Zweiten Weltkrieg Juden deportiert wurden. Was bedeutete für ihn das Jüdischsein?
Ja, er war natürlich durch und durch geprägt vom Judentum, trotz des Sozialismus in Jugoslawien und geprägt von Belgrads jüdischem Viertel Simun, in dem er aufwuchs, in dem er lebte, das er immer wieder zum literarischen Schauplatz machte, zum Beispiel in Der Bruder oder in Die Ohrfeige, seinem einzigen wirklich opulenten Roman, einem Mysterium der Kabbalah. Sie sagten es, als Vorsitzender der jüdischen Gemeinde zu Beginn der 90er Jahre half er 800 Juden zu evakuieren, bis er dann 1994 völlig erschöpft nach Kanada emigrierte. Seine Romane handeln vom Judenmord in faschistischer Zeit wie Götz und Meier. Ich erinnere mich gut, mir stockte der Atem, als ich vor 20 Jahren Götz und Meier las. Ein schmaler, scheinbar unscheinbarer Roman über zwei Serben, zwei SS-Männer, die ihren LKW zur rollenden Gaskammer gemacht haben und beim Transport 6000 Juden aus Belgrad vergasten. Eine unglaubliche Geschichte, 160 Seiten kurz, aber große europäische Literatur. Und wichtig ist für das Jüdische in seinem Werk auch, dass er das Dialogische des Talmud spiegelte. Also dieses Für und Wider, dieses Fragen und Hinterfragen, Kommentieren, Zweifeln. Die Wahrheit, sagte er, müsse mindestens zwei Gesichter haben.
Sie haben gerade von 160 Seiten gesprochen und er hat mal in einem Interview gesagt, David al-Bahari, manchmal reicht für eine Geschichte auch ein einzelner Satz. Man muss vielleicht dazu sagen, dass es viele sehr schmale Bücher von ihm gibt. War das das Charakteristikum seines Schreibens?
Auf jeden Fall ein Charakteristikum. Er war ein Meister der Kürze. Und in einem Erzählband wie Die Kuh ist ein einsames Tier bringt er das auf den Punkt, was Sie gerade sagten, in eine Geschichte, in einem Satz, die kürzeste Geschichte, die ich von ihm kenne, in dieser Sammlung von literarischen Spuren, existenziellen Alltagssituationen, philosophischen Gedanken, Kindheitserinnerungen und Ausgangspunkt, diese Kuh, die da wie ein Buddha auf der Wiese steht, ins Nichts schaut, dass dann etwas wird. Der Untertitel ist auch sehr witzig, kurze Geschichten und dauerhafte Wahrheiten über die Liebe, Traurigkeit und der ganze Rest. Und die Wahrheit, das war seine Überzeugung, schufen die Schriftsteller, die Wahrheit hinter der Realität und er selbst mit dem Anspruch, immer alles zu erfinden.
Er war ja mehrfach immer wieder für den Literaturnobelpreis im Gespräch. Also immer wieder tauchte da auch sein Name auf, wenn darüber gesprochen wurde, wer jetzt den Literaturnobelpreis bekommt. Hätte er den verdient gehabt?
Ich hätte ihm sehr gewünscht, aber er hat viele große Preise bekommen, unter anderem ziemlich am Ende auch den Alexander Tischmer-Preis als Erster. Und ich denke, er ist auch mit Ivo Andritsch, Alexander Tischmer, Danilo Kisch, Bora Čosić, Cevat Karahasan, lauter Tote inzwischen außer Bora Čosić, einer der ganz großen Autoren des einstigen Jugoslawien oder mehr noch ein wirklicher europäischer Meistererzähler.
Die Literaturkritikerin Cornelia Zetsche zum Tod des Schriftstellers David al-Bahari, der gestern im Alter von 75 Jahren gestorben ist. Bad Hofgastein ist ein hübscher Kurort in Österreich mit etwa 6.700 Einwohnern und sehr schönem Alpenpanorama, weniger bekannt als Konzertort für Heldentenöre. Bis gestern Abend. Da trat nämlich Placido Domingo auf, der früher zusammen mit Luciano Pavarotti und José Carreras ganze Stadien füllte, der an allen großen Bühnen der Welt gesungen hat, der Operndirektor in Washington und Los Angeles war und um den es nach MeToo-Vorwürfen in den letzten Jahren doch recht still geworden ist. Unser Opernkritiker Jörn Florian Fuchs hat sich das Konzert gestern in Bad Hofgastein für uns angesehen, bei dem auch Domingos Sohn gesungen hat. Herr Fuchs, was war das für ein Konzert?
Das war ein sehr gutes Konzert. Also, Domingo ist ja nicht mehr so präsent an den großen Opernhäusern und auf den Festivals, etwa in Salzburg. Da ist er nicht mehr geladen und er tourt ja nun durch die Welt, eher mit so Gala-Programmen, eine Mischung aus großen Opern, Schmankerln und leichter Muse, Sassuelas. Das hat er auch in Hofgastein gemacht und ich hatte doch eine gewisse Skepsis, ob der nun doch über 80-Jährige das so hinbekommt. Ich muss es sagen, ich war extrem positiv überrascht. Die Stimme sitzt. Er hat auch wirklich Charme. Er hat das auch nicht so überkandidelt präsentiert. Das war einfach eine sehr, sehr schöne Gala. Das Ganze nannte sich einen klassischen Sommernachtstraum. Und wir hatten da auch ein Orchester, das Jan Nacek Symphonieorchester aus Prag unter Eugene Kohn. Das ist natürlich so ein typisches Begleitorchester für Stars. Aber die machen das auch ordentlich mit vor allen Dingen sehr schönen, warmen Streichern. Und das ist eben die große Überraschung. Es gab für mich zum ersten Mal Placido Domingo Junior. Der ist allerdings auch schon Jahrgang 65 und ist eher so in der Tony Bennett-Nachfolge ein Crooner. Und ich
Kein Heldentenor.
Ganz berührend, wenn er dann mit seinem Vater zusammensingt. Und wir lassen jetzt einfach mal die Musik für sich sprechen.
Perhaps love is like the ocean, full of conflict, full of pain. Like a fire when it's cold outside, or thunder when it rains. If I should live forever, and all my dreams come true, my memories of love will be of you.
Ganz zusammen waren sie da nicht, das war aber auch eine Zugabe, aber das hat schon was wirklich Berührendes. Es hat auch noch gesungen Mane Galoyan, das ist eine armenische Sopranistin, die hat Domingo allerdings irgendwann dann mal, als er ein bisschen gesprochen hat, als Kubanerin vorgestellt, was sie laut ihrer eigenen Internetseite nicht ist, aber ansonsten war das ein wirklich toller Abend.
Da würde mich aber doch auch mal interessieren, was da eigentlich für ein Publikum hinkommt.
Ein Publikum, das offenbar auch von weiter angereist ist. Mit ein paar Leuten habe ich gesprochen. Man liegt da so preislich zwischen 1 und 200 Euro. Es sei denn, man will noch essen und Meet and Greet machen, dann wird es deutlich teurer. Und 1500 Plätze praktisch ausverkauft mit am Rande, das war ganz hübsch, ein paar lauschenden Aderbeis, wie man hier in Österreich sagt. Sprich, hinter den Absperrgittern sah man immer wieder Handys emporkommen und auch Kinder, die dazuhörten, die also diesen Sommernachtstraum gratis miterlebt haben. Im Übrigen dachte ich mir dann so, Domingo, ja gut, ich meine, ein Weltstar ist er natürlich nach wie vor, der wird ja da nicht wohnen in der Gegend. Da kommt wahrscheinlich der Helikopter, bringt ihn hin und bringt ihn wieder weg. Das völlige Gegenteil ist der Fall. Der Tourismuschef vom Gasteinertal sagte mir dann, nein, nein, der ist seit Donnerstag hier, war auch schon in der Alpentherme schwimmen, hat sich schon dieses und jenes angeschaut und wollte also unbedingt noch eine Kutschfahrt buchen. Hat also offensichtlich das Gasteinertal für sich entdeckt. Also das hat als Gesamtpaket, muss ich sagen, natürlich schon einen großen Reiz, sowas hier anzubieten. Eigentlich vor den Toren der Festspielstadt Salzburg, muss man ja auch sagen.
Noch ganz kurz, Herr Fuchs, vielleicht können Sie uns das einmal einreihen oder das einmal einordnen. Also es gab Auftritte am Linzer Dom, in Usbekistan, in Kasachstan. Ich spreche von Placido Domingo. Was ist das für ein Konzert, für eine Konzerttour?
Ich denke, das ist jetzt eben wirklich die Alterskarriere, wie gesagt, weil die großen Häuser ihn nicht mehr ganz so buchen, dass er trotzdem auftreten will. Das hat er natürlich finanziell überhaupt nicht nötig, aber er macht das und er macht es mit dem Repertoire, das ihm liegt. Und das finde ich das Seriöse daran. Das machen Kollegen, Kolleginnen von ihm nicht unbedingt, aber das ist eben seriös, das zu singen, was man singen kann, auch mit gut 80.
Jörn Florian Fuchs über Placido Domingos Auftritt gestern in Bad Hofgastein. Ohne die romantische Liebe wären wir um viele Romane, Theaterstücke, Opern oder musikalische Werke ärmer. Was aber genau die Liebe ist, dafür gibt es eigentlich keine Formel, auch wenn der Kapitalismus sich alle Mühe gibt, romantische Gefühle in monetäre und materielle Werte umzurechnen. Der österreichische Regisseur Michael Haneke zeigte 2012 eine andere Seite der Liebe. In seinem Film Amour, also Liebe, gerät das gewohnte Leben eines alten Paares aus den Fugen, als die Frau nach einem Schlaganfall zum Pflegefall wird. Was heißt das für die Liebe? Die Theaterregisseurin Karin Henkel greift Hanekes Gedanken dazu auf und hat Liebe bei den Salzburger Festspielen für die Bühne adaptiert. Karin Fischer berichtet.
Als das Sterben begann, saßen sie am Frühstückstisch.
Anne redete. Dann redete sie nicht mehr.
So ist es passiert. Ein Schlaganfall, dann eine missglückte Operation. 5%, sagt die Statistik, missglücken einfach. Eine Forderung von Anne schmiedet ein neues Bündnis zwischen dem alten Paar.
Versprichst du mir etwas? Versprichst du mir etwas? Bring mich bitte nie wieder ins Krankenhaus. Nie wieder. Versprichst du es? Versprichst du es?
Im Stück hatte da der Mann seine Frau schon mit einem Kissen erstickt. Die Szene steht ganz am Anfang, in einem weißen, sich verjüngenden Gang aus Sperrholz, den Karin Henkel den Todestunnel nennt. Ann ist hier vervielfacht als Mädchen, als Versehrte, als weißhaarige Greisin. Außerdem, ein gut gelauntes Pflegerpaar übernimmt auch die Rolle von Concierge und Erzähler. Und wir sehen eine Reihe gesichtsloser alter Menschen, mit denen Georges das Aufstehen aus einem Rollstuhl übt. Ein erster Hinweis auf die ewige Wiederholung in der Pflegearbeit. Die Sache geht uns schließlich alle an. Karin Henkels Inszenierung zielt dementsprechend aufs Allgemeine und Grundsätzliche.
Unsere Zeit läuft ab. Sekunde für Sekunde sterben auf der Erde im Schnitt 2 Menschen. Jeden Tag mehr als 150.000 Menschen. Jeder Einzelne mit seiner eigenen Geschichte.
Diese Geschichte wird getragen von zwei unglaublich starken Spielern. Katharina Bach als Ann ist ungeduldig, stolz, nur innerlich verzweifelt. Und André Jung spielt den sich kümmernden Georges, aufopfernd würde man sagen, wenn er eine Frau wäre, voll unvernünftiger Hoffnung zuerst, bald angestrengter, immer fahler, trotziger, bis das Leiden an und mit seiner Frau sich in sein graues Gesicht malt. Er verhärtet, schottet sich ab angesichts der täglichen Zumutungen für sie beide. Doch es gibt auch viele leichte Momente, wenn Anne mit Buch und Brille hantiert und das fast zur Slapstick-Nummer wird, wenn ein riesiger Erdhaufen aus der Decke bricht oder wenn das neue Pflegebett kommt mit Anne als stoischem Versuchsobjekt.
Das Bettgestell ist komplett aus Edelstahl sowie die
praktische Ablage hier unten auch aus Edelstahl, stabil und steril, sag ich immer gerne. Ihre Matratze, wasserdicht und atmungsaktiv, aber nicht die Seiten vertauschen. Dann haben wir hier für Notfälle Schnapper angebracht. Einfach beim Notfall Schnapper öffnen und dann hier an den Griffen schön aus den Beinen vom Pflegebett in den Krankenwagen auf den OP-Tisch.
Wenn die Szene sich öffnet, dem Festivalmotto gemäß ganz praktisch aus den Fugen gerät, wird der Raum zum morbiden Chaos aus Krankenbetten und zeichenhaften Erinnerungsstücken. Wir sehen eine praktische Anleitung zur Selbsttötung mit Plastiktüte. Wir lernen Worte wie Teilwäsche oder Abendpflege und vor allem die Taktung und den Stress von Pflegekräften kennen. Karin Henkel ist Hanekes Filmerzählung also einerseits treu geblieben. Andererseits hat sie das extrem schwierige Thema um spannende Fremdtexte ergänzt und fantasievoll, bilderreich, poetisch inszeniert. Leben oder sterben ist die Frage, die die Inszenierung eigentlich stellt. In der Schlüsselszene kommen Laiendarsteller auf die Bühne und erzählen ihre Geschichten. Eine Architektin, die mit Anfang 50 einen Schlaganfall erlitt und mit gelähmter Zunge nur mühsam widersprechen lernte. Ein Mann, der seinem besten Freund beim Sterbefasten zusehen musste. Ein ALS-Patient, der vor dem Ende Morphium bekam. Auch Ann verzweifelt.
Ich will nicht mehr. Es gibt einfach keinen Grund mehr weiterzuleben.
Aber es wird doch jeden Tag besser.
Du bemühst dich, Rüben, mir das Ganze zu erleichtern, aber ich will nicht mehr. Meinetwegen, nicht deinetwegen, ich will nicht mehr.
Die Frage nach der Hilfe im Sterben oder der Hilfe zum Sterben ist brisant. Entsprechende Gesetze werden in vielen europäischen Ländern verhandelt. Jeder und jede wird das für sich entscheiden müssen. Auch deshalb macht Georges verzweifelter Akt der Gewalt so nachdenklich. Ein bewegendes Stück. Karin Henkels Inszenierung ist schon jetzt eine der wichtigsten der Saison.
Karin Fischer über Liebe, Amour, ein Stück von Karin Henkel nach dem gleichnamigen Film von Michael Haneke, zu sehen bei den Salzburger Festspielen. Chronist des 20. Jahrhunderts, überzeugter Europäer, Menschenfreund, Reiseschriftsteller. Alle diese Beschreibungen zeigen eine Facette von C.S. Notebohm, der als einer der wichtigsten zeitgenössischen Autoren gilt. Geboren wurde er 1933 in Den Haag. Heute wird er 90 Jahre alt. Tobias Wenzel hat den Schriftsteller und, noch eine Facette, Vogelexperten besucht.
Er ruft, sie antwortet. Ich werde in eine unsichtbare Intimität einbezogen, verborgen im Dunkel der mediterranen Nacht.
Buh. Buh.
C.S. Notebohm ahmt Buh. Die Rufe eines Zwergohreulenpärchens nach, die er nachts aus seinem Haus auf Menorca hört. Seit einigen Jahren entdeckt der Autor fast schon demütig das Große in den kleinen Dingen. Er, der Reiseschriftsteller, der zufällig vor Ort war, als in Berlin die Mauer fiel, in Ungarn die Sowjets die Grenzen schlossen und in Bolivien Che Guevara starb.
Nur ist es so, dass wenn man eine längere Zeit da ist und die ganz großen Ereignisse im Fernsehen geschehen, aber nicht mehr für deinen Füßen, dann sieht man auch das Kleinere. Zum Beispiel, wenn ein Kaktus, ich habe ja viele, zum ersten Mal blüht. Das ist auch ein Ereignis.
Für sein neues Buch »In den Bäumen blühen Steine« hat sich Notebohm von den Baumskulpturen des italienischen Künstlers Giuseppe Pennone inspirieren lassen. Pennone will, dass der Betrachter dem Baum quasi beim Wachsen zusieht. Und so erfährt auch Notebohm in seinem Garten auf Menorca die Palmen, die er Familienangehörige nennt, intensiver. Und auch einen Stein.
Jetzt hebe ich ihn hoch. Er ist präsent und ebenfalls verändert. Das kommt durch Pennones Werk. Ich habe gelernt, Steine mit anderen Augen zu betrachten. Wie, das weiß ich nicht. Wenn ich sentimental bin, frage ich mich, ob der Stein manchmal an mich denkt, so wie ich jetzt an ihn.
Das genaue Beobachten bezeichnet Notebohm als eine Form der Liebe. Das Auge ist dementsprechend ein wichtiges Motiv in seinem Werk. Allerdings auch das Verschwinden und der Tod. Im Roman Aller Seelen verfolgt der Tod die Hauptfigur geradezu. In der Novelle Die folgende Geschichte stirbt ein Mann, während sein Leben noch einmal an ihm vorüberzieht. Und im Gedichtband Abschied hat C.S. Notebohm zuletzt über sein eigenes Ende geschrieben.
Blind laufe ich weiter, ein fahler Hund in der Kälte. Hier muss es sein, Hier nehme ich Abschied von mir selbst und werde dann langsam niemand.
Hier muss es sein. Hier nehme ich Abschied von mir selbst und werde dann langsam niemand.
Als sie diesen Gedichtband gelesen hatte, rief eine Freundin Notebohm an und fragte ihn besorgt:
Du stirbst doch nicht wirklich, oder? Und habe ich gesagt: Nein, nein. Aber wie kann man über den Tod oder den eigenen Tod schreiben, wenn man tot ist? Dann geht's nicht mehr. Also muss man das machen, wenn man noch lebt.
Seit 70 Jahren besucht Cees Notebohm leidenschaftlich gern Friedhöfe auf der ganzen Welt. Vor ein paar Jahren betrat der niederländische Autor zum ersten Mal den Ostberliner Invalidenfriedhof und war irritiert, weil eine graue Wand den Friedhof teilweise durchzog.
Die Mauer? Ach, die war hier. Quer durch den Friedhof.
Notebohm konnte es kaum glauben, dass dies die originale Berliner Hinterlandmauer war und er nicht nur auf einem Friedhof stand, sondern auch auf dem ehemaligen Todesstreifen. In den letzten Jahren tauchten in seinen Büchern vermehrt Erinnerungen an seinen Vater und den Zweiten Weltkrieg auf.
Es ist mein Vater im Krieg mit Bombardement gestorben und es gab in Den Haag den Hungerwinter, wo viele Menschen gestorben sind. Und das habe ich natürlich als so Elfjährige alles miterlebt. Dann gab es natürlich große Luftflotten, nachts um Deutschland zu bombardieren.
Der Pilot, der mit seinem Fallschirm tot im Baum hing. Notebohms Vater, der auf einem Dach stand, um mit einer Decke Möwen zu fangen. Vermutlich, weil er hungrig war und sie essen wollte. Diese Bilder haben sich ins Gedächtnis eingebrannt. Das und die Melancholie seiner letzten Gedichte könnten einen vermuten lassen, der Autor verzweifle am Leben. In der persönlichen Begegnung aber wirkt er gelassen.
Ich habe nicht das Gefühl, dass ich hier wie eine große Tragödie sitze.
Und wie sieht es mit der Sorge ums Weltgeschehen aus? In seinem Buch 533 Tage wirft Cees Notebohm die Frage auf, bis zu welchem Alter muss man sich um die Welt kümmern?
Ja, wie lange ich noch muss, weiß ich sowieso nicht. Natürlich kann man die Welt nicht vergessen. Aber dann wird man auch mal, dass man denkt, naja gut, ich bleibe jetzt hier und pflege meine Kakteen.
Zum 90. Geburtstag des Schriftstellers Cees Notebohm eine Gratulation von Tobias Wenzel. Berlins Kultursenator Joe Cialo kritisiert die Debatte um die Benin-Bronzen in Deutschland. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Beatrix Novi.
Unter anderem, koloniales Unrecht werde in Deutschland zu sehr auf Vergangenes beschränkt. Das beklagt der Berliner Kultursenator auf Taz Online. Unrecht und Massaker aufzuarbeiten sei nötig und richtig, aber zu wenig diskutiert werde die Frage nach einer gemeinsamen Zukunft. Brückenbau zwischen Afrikas und Europas Kultur, Zusammenarbeit mit afrikanischen Künstlern, das alles findet zu wenig statt. Und zur Diskussion um die restituierten Bronzen erklärte Cialo, was in Afrika mit den Bronzen passiere, habe Deutschland nicht zu bewerten. Sie hat uns letzte Woche mehr als einmal beschäftigt, die Ausstellung mit dem Titel »Jesus liebt« des schwulen Künstleraktivisten Rosa von Braunheim in der Nürnberger Ägidienkirche. Geplant war eine offene Begegnung von Kirchenpublikum und queerer Kultur. De facto kam der erwartbare Empörungssturm und die Schließung der Ausstellung. Heute erfahren wir, dass sie schon ab übermorgen wieder zu sehen sein wird in der Nürnberger Kreisgalerie. Diese Überführung in weniger vermiente Zusammenhänge ist aber gerade das, was der Theologe Peter Dabrock letzte Woche in dieser Sendung gerade nicht erstrebenswert fand.
Ich betone, dass das Besondere dieser Ausstellung exakt darin bestand, dass es in einer Kunstkirche stattgefunden hat und die Gesamtinstallation eben auch die Verletzungen religionskultureller und kirchlicher Art gegenüber einer Minderheit thematisiert. Und das ist natürlich in einem säkularen Kontext so nicht mehr gegeben.
Also, so Dabrock, würde die Kirche eine Chance verpassen. Ihre Chance ergriff eine weltliche Galerie. Wenigstens für den Anfang dürfte an Besuchern der körperbetonten Schau kein Mangel sein. Glauben Sie an Außerirdische? Im Kino ja immer gern, aber im wirklichen Leben ist nur eine Minderheit davon zu überzeugen, dass in den USA wieder mal rätselhafte Flugobjekte und unirdische Materie aufgetaucht sein sollen. Das Interessante an der hier zitierten Umfrage ist, ältere Befragte antworteten am häufigsten mit Nein, glaube ich nicht. Kein Wunder, die ganz Alten unter ihnen können ihre Erinnerungen an gleichlautende Meldungen bis in die frühen 50er Jahre des vorigen Jahrhunderts zurückverfolgen. Bisher kam nie was dabei raus. Aber Vorsicht, bekanntlich kommt der Wolf ja immer gerade dann, wenn keiner mehr an ihn glaubt.
Gar nicht außerirdisch waren das die Kulturmeldungen mit Beatrix Novi. Auch heute gab es in der Ukraine Angriffe auf die Zivilbevölkerung. Mehr dazu in den Informationen am Abend mit Malte Hennig. Ich bin Anja Reinhardt und sage danke fürs Zuhören.